Hallo und herzlich willkommen zu Kellen Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Hier bekommst du kein One Size Fits All, denn der Weg der Mitte zwischen Grünkohl und Kuchen ist komplex. Genau den beleuchten wir mit dem Body Mind Therapy Ansatz, welcher für alles steht, was Körper und Geist bewegt und uns zu einem selbstbestimmten, ausgeglichenen und erfüllten Leben befähigt. Tauche mit mir, Sophia Thora, ein in Themen rund um Yoga, Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und Feminismus. Und in dieser Folge in die Welt der Yoga-Philosophie. Ich möchte dir in dieser Folge einmal ein Konzept der Yoga-Philosophie näher bringen, und zwar das Konzept des Karmas. Und dir gleichzeitig aber erzählen, wie wir, du, dieses Konzept der Yoga-Philosophie auf die heutige Zeit anwenden kannst und vor allem auf dich in deinem Leben, in deinen Alltag. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Passion von mir, Yoga-Philosophie-Themen anwendbar zu machen und modern zu interpretieren. Und das werden wir heute gemeinsam tun mit dem Thema Karma. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, zuhörst und freue mich sehr auf diese Folge mit dir. Ich werde dir in dieser Folge einmal sagen, natürlich, was Karma ist. Wir werden darauf eingehen, was Karma ist, wo wir Karma in unserer, oder das Prinzip des Karma aus dem Yoga in unserer modernen Welt finden, wie man es eben modern interpretieren kann und dann natürlich, was das für dich in deinem Leben bedeutet oder eben wie es dich in deinem Leben, im Hier und Jetzt, in deinem Alltagsstruggle unterstützen kann. Genau. Also lass uns starten in diese Folge mit der Frage, was ist Karma? Du kennst das vielleicht, sagt man ja so Karma, wenn jemand, der etwas Schlechtes getan hat, dann dem auch etwas Böses passiert. Oder wenn du ganz viel geleistet hast und dann bekommst du was Gutes, das ist Karma. Oder, keine Ahnung, wenn, ich hatte das früher in meiner Jugend sehr häufig, wenn ich ganz schlimm behandelt wurde von einem Mann und ich er hat einfach nur gewonnen, ist mir fremdgegangen, hat mich verarscht, hat einfach nur gewonnen, ihm war alles egal und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben zu denken, ja, Karma wird es ihm zurückzahlen. So, ich glaube, das ist das, was die meisten von uns unter Karma verstehen, an Karma verstehen und wir wollen da natürlich aber ein bisschen genaueren Blick drauf werfen. Man kann sagen, in der Yoga-Philosophie wird Karma als das Gesetz von Ursache und Wirkung beschrieben. Die Wortbedeutung von Karma ist Handlung. Und Handlung ist ja quasi das, ich tue etwas. Also jede meine Handlung, egal ob es ein Wort ist, ein Gedanke, eine Energie, bewirkt etwas. Das zugrunde liegende Prinzip davon ist, dass quasi es nur eine Energie gibt im Universum, also der Topf an Energie, den wir zur Verfügung haben im Universum, ist immer gleich. Das sagt auch die Physik. Energie kann quasi nicht vergehen, sie kann sich nur wandeln. Und immer dann, wenn wir Energie bewegen, passiert irgendetwas in der Welt. Und eigentlich sagt Karma das Gleiche. Also Karma sagt, jede Ursache hat eine Wirkung. Und jede Handlung, jede Wirkung macht so etwas wie einen Abdruck. Und dieser Abdruck, den nennen die Yogis Samskara oder Samskaras, das sind quasi alle unsere mentalen, emotionalen und energetischen Prägungen, die uns als die Person, die wir sind, formen und unser Verhalten beeinflussen. Und da sieht man schon, dass dieses Konzept des Karmas natürlich weit darüber hinausgeht, dass jemand etwas Schlechtes tut und ihm dann wieder etwas Schlechtes passiert. Sondern man kann sagen, Karma ist quasi unsere mentale, emotionale und energetische Prägung. Und hier gleich ein kleiner Hinweis, eine kleine Verbindung in unsere moderne Welt. Wenn ich dich heute fragen würde, naja, mentale, emotionale und energetische Prägungen, die hast du doch auch. Das ist das, was du in diesem Leben quasi mitgenommen hast, was du gelernt hast von deinen Eltern, was du abgeschaut hast und so weiter und so fort. Da gehen wir nachher gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und das Karma geht aber einen Schritt weiter, weil, wie du vielleicht weißt, glauben die Yogis ja an Reinkarnation. Das bedeutet, Die Grundannahme ist, dass du ein Teil einer großen Weltenseele bist, ein Teil des großen Ganzen. Also dieses Konzept von Karma kommt auch aus dem Vedanta-Yoga. Im Vedanta-Yoga wird von einer Gottheit ausgegangen. Also die Weltenseele hat einen Namen und dieser Name ist Brahman. Und du als quasi Bruchteil, als Teil dieser Weltenseele, als Atman, hast einen bestimmten Weg, eine bestimmte Aufgabe, dich immer weiter dahin zu entwickeln, dass du wahrnimmst, dass du nicht ein Individuum bist, sondern dass du ein Teil der großen Weltenseele bist. Und warum machen wir das Ganze? Weil diese große Weltenseele voller Licht war. Also Licht, wenn nur Licht ist, kann es nicht wahrgenommen werden. Diese Weltenseele war voller Schönheit, voller Existenz, voller das Paradies. Aber wir können das Paradies ja erst erkennen, wenn wir rausfallen. Also braucht es die Dunkelheit, also braucht es die Schlange, die kommt, also braucht es den Teufel, der die Dunkelheit bringt, wenn man das jetzt mit so etwas christlichen Worten sagen möchte oder christlichen Interpretationen, die du vielleicht auch kennst. Und dann ist es der Weg der gefallenen Engel, der Seele, die auf die Erde kommt, wieder zurück Richtung Himmel zu kraxeln und unserer Seele hier auf dieser Welt wieder wahrzunehmen, ach, ich bin Teil des Ganzen. Und der Vorteil, den man aber hat, ist, auf einmal kann man es wahrnehmen, also die eigene Schönheit erkennen. Wie wundervoll. Klar machen wir uns auf diesem Weg. Und das ist dann das, was die Yogis mit Erleuchtung bezeichnen. Und auch hier schon wieder ein Bezug zu unserem heutigen Leben. Ja, Erleuchtung und zu erkennen, dass ich eins mit allem bin. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Muss es sein, weil so viele davon reden und das ganze Religion dazu gibt. Aber lass uns das mal auf den Alltag runterbrechen. Wie schön ist es, wenn man Selbstliebe erfährt? Wie schön ist es, wenn man wahrnimmt, dass man in seiner Einzigartigkeit ein wundervoller Mensch ist? Oh, das tut gut. Das tut der Seele einfach gut. Das ist wunderschön. Echte Selbstliebe, boah, sau schön. Und das ist es eigentlich, ja. Also Selbstliebe ist das, wenn du dich in deiner wahren Schönheit erkennst. Und runtergebrochen auf eine sehr tief energetische Ebene wäre es dann, wenn deine Seele erkennt, dass sie Teil des großen Ganzen ist. Ja, und dann ist die spirituelle Praxis des Yoga zur Erleuchtung eigentlich gar nicht mehr so spirituell, weil wir sie jeden Tag anwenden können in Form von Üben und Selbstliebe. Zurück aber zum Karma, also das ist das zugrunde liegende Prinzip. Wir sind diese einzelne Seele und diese einzelne Seele geht ihren Weg immer weiter hin zu dem Erkennen des großen Ganzen. Und wie macht sie das? Indem sie in dieser dreidimensionalen Welt bestimmte Erfahrungen macht und das aber über mehrere Leben. Also meine Seele war vielleicht auch schon die von meiner Ururoma und so weiter und so fort. Wenn man sich trifft, wenn man Ahnenlinien bildet und so weiter und so fort, also die Menschen, die sich sehen, die sich kennen, die bilden einen energetischen Pool und der, ja, erneuert sich quasi immer wieder. Und meine Seele bekommt in diesem Leben eine bestimmte Aufgabe und diese Aufgabe ist eben gebunden an mein Karma. Und dann habe ich dieses Leben und kann in diesem Leben bestimmte Dinge auflösen, um dann einen Schritt näher an die Selbstliebe zu kommen, einen Schritt näher an das Bewusstsein, dass ich Teil der großen Weltenseele bin. Also klingt ja eigentlich mal ganz schön. Der Yoga unterscheidet drei Formen von Karma, die möchte ich dir hier einmal ganz kurz erzählen. Das ist das Sanchita-Karma. Das ist das Karma, was wir über unsere ganzen Leben gesammelt haben. Das ist quasi das Paket, das haben wir mitbekommen. Das ist quasi, waren Teil des Ganzen, zack, kam die Dunkelheit, sind wir aus dem Paradies gefallen und haben am dunkelsten Ort unser Paket schön mitbekommen. Dieses Paket ist unser Sanchita Karma. Das haben wir mit den Leben, die wir gelebt haben, gefüllt, bisschen mehr Karma angesammelt oder sogar aufgearbeitet. Und dieses Karma streckt sich über viele Leben und wieder in unserer modernen Welt könnte man sowas sagen wie eine ganze Generationenlinie arbeitet dieses Karma gemeinsam ab. Also die Seelen, die darin immer wieder kommen, immer wieder in den Fortschritt gehen, wie wir das zum Beispiel auch in unserer Welt sehen. Die Welt ist zwar immer noch fürchterlich, aber so viel menschenfreundlicher als noch vor 200 Jahren. 200 Jahre sind noch gar nicht so viel. Genau, und da kann man sagen, wow, wir sind schon ein großes Stück mehr hin zur Liebe gegangen. Oder wenn man es umdreht, ist jetzt eine Theorie von mir, ist natürlich immer sehr viel Glaubensinterpretationssachen, aber da, wo so Naturvölker, die so ganz tief verbunden mit der Natur sind oder waren, aus ihrem natürlichen Umfeld gerissen wurden und kolonialisiert wurden zum Beispiel, da ist es vielleicht dann in die andere Richtung gegangen. Genau, also diese Generationssachen. Dann gibt es einen etwas kleineren Karma-Begriff, das Prarabdha-Karma, das ist das Karma, das du in diesem, also dein Päckchen von diesem Leben, nicht das Päckchen, was du bekommen hast, als du aus dem Paradies gefallen bist, sondern das Päckchen, was du in diesem Leben bekommen hast. Deine Lebensaufgabe. Das kann zum Beispiel eben sein, wenn du einfach wahnsinnig viel Glück hast in deinem Leben. Das ist dein Karma, dass du dir erarbeitet hast. Wenn du Herausforderungen hast in deinem Leben, dann kann es sein, dass dein Lebensweg von dir verlangt, bestimmte Sachen aufzulösen und auch da direkt wieder eine kleine Rotation in unseren Alltag, die ich so interessant finde. Also Auflösen von Karma, das klingt irgendwie wie sowas Großes, Gespenstisches fast schon. Und wie ein Schwert, das über uns hängt und uns gleich den Kopf erschlagen will, wenn wir nicht brav sind. Aber so ist es gar nicht. Weil wenn du, wenn wir uns zum Beispiel Trigger anschauen, also mal angenommen, wenn jemand ja eine bestimmte Sache macht, zum Beispiel viel über andere lästert oder sonst irgendwas, dann triggert mich das und das regt mich furchtbar auf. Und jedes Mal, wenn das jemand anders macht, zerstört es meinen Frieden. Dann habe ich damit ein Thema, das sagt man so. Dann ist da irgendetwas in mir, was mir nicht erlaubt zu sagen, boah, schade, dass diese Person so über andere spricht, sondern ich bin so berührt davon, das triggert mich so sehr, dass ich mir denke, die darf das nicht, das ist falsch, warum macht die das? Und obwohl ich ja eigentlich gar nichts gemacht habe, habe ich dann die schlechte Laune. Das bedeutet, es ist mein Thema, es ist mein Trigger. Wenn ich mir dieses Thema anschaue und auflöse, schneide ich dieses Band durch, löse es auf, löse das Karma auf. Und dann kann die andere Person über Leute lästern und ich denke mir, ah, schade, dass diese Person das tut, tut mir leid für sie und beziehe es auf einmal nicht mehr auf mich. Das bedeutet, dieses Auflösen von unseren Triggern und Herausforderungen hat etwas ganz Aktuelles, was uns hilft, was dir hilft, leichter mit dem Leben zu werden. Und wenn man dann wieder eine Kurve schlägt, so warte mal, leichter mit dem Leben werden, dann ist mehr Platz für Freude. Was ist Selbstliebe? Was ist Freude? Das ist schön. Ah, also Karma ist nicht ein Schwert, das über den Köpfen hängt und sagt, ich schlage dir den Kopf ab, sondern es ist ein Weg, wie wir aufhören können, uns selbst zu quälen. Das tun wir nämlich, wenn wir festhalten an den Dingen und böse sind und sagen, die anderen sind schuld, halt mir fest, tut uns weh. Wenn wir sagen, ah, ich schaue da hin, ich höre hin, ich löse das auf, mehr Raum für Liebe, mehr Raum für Freude, mehr Raum für Leichtigkeit mit dem Leben. So, und dann gibt es, es ist quasi jetzt das Abarbeiten von dem Topf, den wir bekommen haben, von dem Topf, den wir schon ins Leben zugezogen haben, mal absichtlich, mal unabsichtlich, mal hier, mal da. Und dann gibt es noch das Karma, dass wir in diesem Leben, in dem Moment kreieren. Also nicht nur das, ich bin meine Aufgabe hier im Leben oder meine Möglichkeit hier im Leben ist nicht nur alles, was war, aufzuarbeiten, sondern ich habe auch in meinem Leben unmittelbar die Möglichkeit, positive, angenehme, hochschwingende Resonanz zu kreieren oder negative. Das, also negativ ist ja auch nur eine Erfahrung und positiv ist auch nur eine Erfahrung, aber sagen wir mal negativ bewertet und positiv bewertet, angenehm und unangenehm. Also alles, was ich jetzt mache, beeinflusst quasi nicht nur Also ich habe nicht einen Karma-Topf, den arbeite ich hier ab und den kreiere ich für mein nächstes Leben neu, sondern auch in dem Leben, in diesem Moment, im Hier und Jetzt, haben meine Gedanken einen Einfluss auf das, was jetzt gleich passieren wird. Und alles, was ich jetzt erfahre, prägt mich und ich habe aber auch hier, im Hier und Jetzt, eine Prägung, die ich vorhin gesetzt habe, sofort wieder aufzulösen. Oder sogar ganz viele befreiende Prägungen zu setzen, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil dieses Befreien immer auch ein Befreien von Prägung ist. Also in der Samkhya-Philosophie zum Beispiel oder in neueren Interpretationen der Samkhya-Philosophie, über die habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge hier gemacht, da wird eben gesagt, dass die Seele dann frei sein kann, wenn alle Prägungen aufgelöst sind, also auch keine neuen Prägungen dazukommen, auch wenn sie positiv sind. Weil auch wenn sie positiv sind, halten wir an der Welt fest, so wie sie ist, und wir wollen ja aber zu einem höheren Bewusstsein aufsteigen, und dieses höhere Bewusstsein ist nicht dreidimensional. Aber damit gehen wir weiter weg von dem Anwendungsbezug in unserem Alltag, und wir wollen ja in unserem Alltag bleiben. Und dieses letzte Karma, was da ein ganz schönes Beispiel ist, finde ich dieses, ich weiß gar nicht, ob ich euch gesagt habe, wie es heißt, das letzte Karma nennt man entweder Agami-Karma oder Kriyamana-Karma. Ja, ich kenne es unter Agami, ein anderer Name, den ich noch gefunden habe, ist Kriyamana. Und ganz viele Coaching-, Psychologie-Methoden, spirituelle Methoden, Mental-Coaching-Methoden arbeiten ja wirklich damit, dass wir mit unserer Energie, mit den Gedanken, die wir jetzt haben, unsere Zukunft beeinflussen. Und die greifbarste wissenschaftlich-psychologische Erklärung dafür, finde ich immer, sind Filtersysteme. Also unsere Wahrnehmung teilt das, was wir wahrnehmen können, in wichtig und unwichtig ein. Unwichtig wird nicht wahrgenommen, wichtig wird wahrgenommen. Wenn ich jetzt negative Gedanken habe und sage, der Tag wird stressig, ich gehe raus und dann programmiere ich mich darauf, alles, was stressig ist, wahrzunehmen, weil ich diese Annahme schon getroffen habe. Also gehe ich in den Tag. Das, was nicht stressig ist, wird einfach als unrelevant eingestuft. Das werde ich nicht mehr wahrnehmen. Das, was stressig ist, das bestätigt mich. Ja, richtig. Dieser Tag war so stressig. Und es kann der gleiche Tag sein. Und ich gehe raus und denke mir, hey, schöner Tag. Ich fühle mich leicht, geil. Hier, da. Gehe raus und all die ganzen stressigen Sachen, bing, 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 ploppen nur so an mir ab und können mir gar nichts. War aber der gleiche Tag. Und so ist es auch mit dem Karma. Also wenn ich in mir schon diese negative Energie habe, zack, werde ich sie auch sehen. Die kommt direkt. Wenn ich in mir Freude, Offenheit habe, dann werde ich auch Freude und Offenheit ernten. Und das bedeutet nicht, dass Freude und Offenheit falsch ist und wir immer happy, happy sein sollen. Aber es bedeutet, dass das andere schlecht ist, ja, dass wenn man immer schlecht gelaunt ist, dass es schlecht ist. Wieder, es ist nur Ursache und Wirkung. Es bedeutet, dass wenn ich immer schlecht gelaunt bin, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Leben sehr anstrengend wird, hoch ist. Und wenn ich oft gut drauf bin, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Leben sich angenehmer anfühlt, auch hoch ist. Und ich kann mich entscheiden. Und manchmal haben wir gefühlt nicht so sehr die Wahl. Und da kommt eben dann auch das Yoga ins Spiel, das sagt, es geht gar nicht so sehr darum, immer nur positiv zu sein oder immer nur negativ zu sein, sondern eigentlich geht es darum, gar nichts zu sein. Und mit den Dingen, die sau unangenehm sind, geduldig und annehmend und liebevoll, weil sie gehören dazu. Und mit den Dingen, die positiv sind, dankbar, für die negativen auch dankbar, annehmend und liebevoll. Ja, das ist dann quasi das, was man so total unsexy als Gleichmut bezeichnet. Also gibt uns Karma ein System, mit dem wir uns selbst ermächtigen können, in dem wir selbst bestimmt anfangen können, unser Leben zu kreieren. Und das finde ich eigentlich etwas sehr, sehr, sehr Schönes und auch sehr, sehr, sehr Aktuelles. Und um noch einen kurzen Schwenk in der Philosophie zu bleiben, ich habe euch ja eben von diesen Samsaras erzählt, von den Prägungen, die wir durch unser Karma setzen. Und je mehr wir es schaffen, nicht mehr in eine Bewertung zu gehen, gut oder schlecht, sondern zu sagen, es ist, wie es ist. Ich nehme das Leben, wie es ist. Und ich richte mich aus auf das Wahre, auf die alles annehmende Liebe, auf die bedingungslose Liebe. Dann räumen wir quasi immer mehr von diesem Karma auf. Und das ist dann quasi der Yoga-Weg. Ja, und da gibt's ja dann auch Leute wie den Herrn Patanjali, die dann sagen, okay, im ersten Schritt machst du Asana, im zweiten machst du Atemübungen oder eigentlich im ersten Schritt kriegst du erstmal dein mit den Yamas und Niyamas dein Verhalten unter Kontrolle, dann hältst du dich rein, dann machst du Asana, dann machst du Pranayama und so weiter und so fort. Immer weitere Konzentration bis hin zur Meditation, bis hin zu diesem einen Punkt, wo man dann von Atman zu Brahman wird und in die Erleuchtung kommt, um dann der Welt zu ersagen, entsagen und in Brahman aufzugehen. Und wie wir auch, ja, wieder das auf den Alltag runtergebrochen, ich glaube, der Welt entsagen wollen wir gar nicht. Und Erleuchtung ist auch nicht so wichtig. Aber dieses Aufarbeiten von Karma, dieses Lösen der Prägung ist eben, wenn wir wieder dahin zurückkommen, der Yoga-Weg für unseren Alltag ist das, was uns dazu bringt, erstens mal uns selbst zu erkennen, also wahrzunehmen, ich bin die Sophia und es gibt mich nur ein einziges Mal auf dieser Erde, so wie dich übrigens, und ich bin ein Teil von etwas Großem und Ganzen. Ich bin perfekt in dem, wie ich angeordnet bin, wie ich bin. Ich bin perfekt in meinem Ausdruck, in meinem Inneren. Alles in mir ist richtig. Und ich habe nichts weiter verdient als meine bedingungslose Akzeptanz und Liebe. Wow! Und dieses Auflösen unserer Prägungen, unseres Meinens, unserer limitierenden Glaubenssätze, unserer Generationenthemen, all diese Dinge, die uns oft so einengen, bringen uns an einen Punkt, wo wir sagen, ich bin richtig, wie ich bin. Ich bin mächtig und fähig in meinem Leben. Und ich kann es gestalten. Ja, und das ist natürlich als Person wie ich, die wahrscheinlich maximale Freiheit genießt, im Vergleich zum Rest der Welt sehr einfach zu sagen. Aber Yoga wurde entwickelt in viel widrigeren Umständen als Glaubenssystem, das auch Menschen mit sehr viel Unfreiheit dabei geholfen hat, eine innere Freiheit zu finden. Und auch hier geht es nicht darum zu sagen, ja, du kannst es, du kannst es nicht, hier und da, gut und schlecht, sondern wirklich dieses Prinzip von jeder kann diesen Weg gehen, der Zugang zu diesen Lehren hat, natürlich nur. Aber es ist ein Weg des Inneren. Genau. Und wo findest du jetzt, also ich habe ja schon ein paar Punkte genannt, wo man eben Konditionierung, wo man eben Karma, jetzt habe ich schon verraten, was kommt, hier bei meinen Notizen, wo man Karma im Alltag findet. Und ich habe dir das hier nochmal so ein bisschen mehr zusammengefasst, wo du dieses Konzept, was ja so ein bisschen alt klingt und auch wo du dir denkst, ach, ist ja vielleicht eine Glaubensfrage, in deinem Alltag finden kannst. Und du findest es übrigens auch in deinem Alltag, wenn du nicht an Karma glaubst. Das, für was Karma steht, ist trotzdem da. Die Yogis haben es eben nur Karma genannt. Wir jetzt in 2024 nennen es unsere Konditionierung und unsere Glaubenssätze. Also alle Muster, die wir erlernt haben. Ja, also irgendwann, wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, denkt wahrscheinlich jeder Zweite ganz tief in seinem Inneren, hast du das irgendwo in deinem Leben gelernt oder aufgeschnappt? Die Glaubenssätze, die du in deinem Leben kreiert hast, die Glaubenssätze, die du von deinen Eltern oder deiner Peer Group mitgenommen hast, ja, all diese Sachen hast du dir abgeschaut, hast du gelernt. Und sind ihr in dir. Und weil du das hast, prägen sie deine Zukunft. Wie du dich verhältst, wie du über dich denkst und wie du handelst. Also Karma. Was noch Karma sein kann, sind unsere, wie unser Gehirn strukturiert ist, unsere Neuroplastizität. Also die Art und Weise, wie deine Nervenbahnen auf Reaktionen von außen, auf Gedanken, auf Handlungen reagieren. Und wie sind es wie so neuronale Autobahnen, ja, also das, was immer stattfindet, diese Nervenbahnen werden ganz stark, das, was wenig gebraucht wird, wird wenig. Und du hast aber quasi die Fähigkeit, das umzustrukturieren. Also deine neuronalen Bahnen, die sind plastisch. Das bedeutet, wenn du anfängst, die positiven Verhaltensweisen immer öfter zu machen oder bestimmte Verhaltensweisen, dann werden aus Feldwegen Autobahnen neuronale. Und wenn du negative Verhaltensweisen ablegst, ja, oder sagen wir nicht negativ, sondern vielleicht schädliche oder kontraproduktive Verhaltensweisen ablegst, dann können auch aus Autobahnen Feldwege werden. Und da kann man ja auch sagen, okay, dieses Karma, was ich in meinem Leben kreiere, dieses Agami-Karma, das ist eine Sache, die mache ich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann spielt sie mir mein Leben immer wieder zurück und diese neuronale Autobahn wird stärker, 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 stärker. Und wenn ich das durchbreche, zack, baut es sich auch ab. Wo wir das noch finden können, ist zum Beispiel in der Traumaforschung, also unsere emotionale Prägung, wenn wir ein ganz extrem überforderndes emotionales Ereignis haben, das uns in ein Gefühl von maximalem Kontrollverlust bringt, dann haben wir ein Trauma. Und dieses Trauma speichert sich in unserem Nervensystem ab und ist wie ein Impuls, der immer wieder durchgeschickt wird. Und dann passieren eben so Sachen bei traumatisierten Leuten, dass ganz, also je nachdem, wie stark das Trauma ist, ja, es gibt natürlich alltagstaugliches Trauma, aber wenn so ein ganz starkes Trauma ist, kann es ja sein, dass dein Trauma getriggert wird von ganz komischen Sachen wie einem lauten Geräusch zum Beispiel. Zack, und auf einmal läuft in deinem Nervensystem ein Muster ab, das sich so eingebrannt hat, dass du gar nicht anders kannst, als so zu reagieren. Also auch wieder eine Sache in deinem Leben hat so einen Impact, dass sie in deiner Zukunft mitkommt. Oder, da kommen wir jetzt gleich auch später dazu, in diesen anderen Karma-Formen, wo du eben ein Päckchen bekommst, das du in diesem Leben aufarbeiten musst. Ganz viele Generationen müssen zum Beispiel Kriegstraumata von den Vorgenerationen aufarbeiten, weil diese Traumata so tief in dem neuronalen Netzwerk sitzen und liegen, dass es in einem Leben gar nicht ausreicht und das Verhalten so sehr davon bestimmt ist, dass es natürlich an die Kinder, die sich alles von ihren Eltern abschauen, weitergegeben wird. Und es gibt noch ein weiteres Konzept, das ist, das kommt aus der tiefen Psychologie, vor allem von C.G. Jung und mittlerweile natürlich auch in sehr vielen Coaching-Ansätzen und systemischen Ansätzen von eben unbewussten Anteilen. Also ich habe ein Karma mitbekommen und ich habe ein Päckchen, aber ich weiß gar nicht, dass ich dieses Päckchen habe. Es beeinflusst aber die ganze Zeit mein Leben. Und ich wundere mich nur die ganze Zeit, warum mir diese Sachen passieren und ich verstehe es nicht. Und ein Hinweis zum Beispiel auf so Schattenaspekte, also so unbewusste Aspekte, ist, wenn du in die gleiche Situation immer wieder kommst. Also ich hatte das mit Männern, ich habe immer den gleichen Typ Mann angezogen. Immer einen Mann, der mich toll findet, ganz toll. Aber nur einen Aspekt und mich dann doch auch ein bisschen ablehnt. Also immer so eine bestimmte Distanz. Und in meinem Gefühl habe ich diese Distanz gar nicht gewollt. Es hat mir entweder wehgetan oder es hat der anderen Person wehgetan. Es ist immer Leid dabei entstanden und ich habe eigentlich immer die große Liebe gesucht, aber immer diesen gleichen Männertyp angezogen. Und auch wenn ich dachte, der ist jetzt aber ganz anders, war es der gleiche. Wenn ich quasi die Konstante bin und mein Umfeld die ganze Zeit wechselt, also eigentlich sagt man dann, okay, war ein Arsch. Sorry. Aber wenn der fünfte Arsch dir über den Weg läuft und der Arsch aber eigentlich auch echt nett ist und eigentlich ein cooler Mann, nur in der im Zusammenhang mit dir nicht, dann bin ich die Konstante. Was bedeutet das? Wahrscheinlich, es liegt an mir und meinem inneren, unaufgelösten Thema. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, doch ich weiß es schon. Ich habe ganz schön viel dran gearbeitet. Ich habe dieses Thema aufgelöst und zum Glück einen ganz wundervollen anderen Mann an meiner Seite jetzt, der so sehr nichts mit diesem Thema zu tun hat, dass man es nicht einmal vergleichen kann. Sag immer wieder Danke nach oben dafür. Es ist wichtig, dass man sich immer mal wieder oben bedankt. Und auch das ist Karma, ja. Also ich habe vielleicht in meinem früheren Leben irgendwas gemacht oder in diesem Leben etwas von meinen Eltern mitgenommen, das mir sagt, Beziehungen gehen so. Dass mein Nervensystem das immer wieder diese eine Form von Ablehnung braucht, um sich sicher zu fühlen. Oder das so Angst vor Liebe hat, dass es diese Nähe nicht aushält und dann zack wegrennt. Aber bei den Männern, die nicht so nah kommen, da kann ich immer bleiben. Ist kein Problem. Die kann ich auch inbrünstig lieben, weil die kommen nicht so nah. Da geht es. Nur wenn es nah geht, dann schwierig. Ja, und das aufzulösen, kann man auch sagen, das ist Karma, das ist etwas Altes, das ist etwas Mitgebrachtes. Das habe ich nicht aus diesem Leben. Das habe ich entweder von meinen Eltern oder in Generationenthemen. Also diese Schattenaspekte sind auch etwas super Aktuelles, mit denen Psychologie, Coaching und jegliche Heilmethoden immer mal wieder gerne arbeiten oder alle von diesen Dingen tauchen hier und da ja immer wieder in verschiedenen Heilmethoden, sehr, 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 sehr effektiven Heilmethoden auf und sind einfach nur ein anderer Ausdruck für Karma. Und zum Schluss, möchte ich dir zwei Aspekte noch mitgeben. Einmal, was bringt dir das jetzt? Also einmal einfach dieses Verständnis, das hatten wir ja schon, von der Selbstliebe, von der Leichtigkeit im Leben. Karma sagt, wenn du mich auflöst, dann hast du Erleuchtung. Wir im Alltag sagen, dir dein Karma anzugucken, bringt dich zu mehr Leichtigkeit im Leben und Selbstliebe. Und was ist Karma? Deine unbewussten Schattenaspekte, deine emotionalen Prägungen, dein Trauma, deine neuronalen Autobahnen, wo du immer wieder das Gleiche machst und festgefahren bist, die du ändern kannst, um leichter zu werden. Deine limitierenden Glaubenssätze, deine erlernten Muster. Das Yoga sagt dir, mach das und dann wird das Leben leichter, schöner, freudvoller. Und du wirst leichter mit dem Leben. Das ist auch etwas, was Sina immer sehr gerne zitiert in unseren Teacher-Trainings. Ein Satz von Donna Fari heißt sie, glaube ich, quasi. Yoga macht dich nicht, macht das Leben nicht leichter, aber es macht dich leichter mit dem Leben. Karma macht dein Leben nicht leichter oder das Auflösen von Karma, aber es macht dich leichter mit dem Leben. Mehr Selbstliebe. Genau. Und zusätzlich sagt es dir auch noch, also im Yoga wird es auch oft ein bisschen dogmatischer beschrieben, also du musst gut sein oder so hatte ich das Gefühl, dass es oft interpretiert wird wo mir Philosophie unterrichtet wurde. Teilweise, nicht immer, teilweise hatte das aber doch eben dieses Damoklesschwert, Karma. Und wenn du etwas Böses tust, dann wird böses Karma kommen und dann wird dir Böses passieren. Du bist für alles verantwortlich und wenn dir etwas Böses passiert, dann bist du schuld. Und das ist natürlich eine sehr weltliche Denkweise, weil im Yoga und im Karma gibt es so etwas wie Schuld nicht. Niemand ist schuld. Es gibt Ursache und es gibt Wirkung. Und Schuld gibt es nicht, weil wir sind Menschen, wir haben keine Schuld. Es muss auch keinen Schuldigen geben, um dein Leid zu rechtfertigen. Und du bist auch nicht schuldig an dem Leid von anderen. Aber vielleicht hast du eine Handlung kreiert, die eine leidvolle Wirkung nach sich gezogen hat. Das ist nicht gut oder schlecht, nicht schuldig, unschuldig. Es ist einfach eine Handlung und dann kommt eine leidvolle Wirkung und diese leidvolle Wirkung, diese Energie wird in deinem System weitergetragen werden. Wenn du eine Handlung kreierst, die eine freudvolle Wirkung hat, eine liebevolle Wirkung hat, wird die Wirkung, die Energie von Liebe und Freude in deinem System weitergetragen. Also Ursache und Wirkung. Punkt. Mehr nicht. Und es ist zwar so doof, weil dann kann man nicht sagen, aber der war schuld und ich bin doch nicht schuld und ich habe doch eigentlich nichts falsch gemacht, aber lass doch mal alles falsch gemacht sein und schuld sein weg und überlege dir nur, was möchte ich für mich hier kreieren? Und das kann man immer und an jedem einzelnen Ort tun, sich das überlegen. Und wenn die Umstände im Außen furchtbar sind, kannst du dir immer noch überlegen, was möchtest du für dich in dir kreieren? Was für eine Energie? Liebe. Vor allem Selbstliebe, Selbstakzeptanz, ja? Und das ist so ein machtvolles Tool, weil es dir innere Freiheit gibt. Und ich kann mir das nur vorstellen, ja? Ich bin frei und trotzdem bin ich innerlich sehr unfrei. Sehr oft. Und in die innere Freiheit zu gehen, um in dieser Welt, wo ich links und rechts meine Fremdbestimmung sehe, egal ob das irgendwie Gesellschaft ist oder meine limitierten Muster oder immer mein Meinen zu müssen, was mich einengt und ich sehe meine Freiheit gar nicht, die ich habe. Ich quäle meinen Körper mit Leistung und Druck, wie wir es alle tun. Wir vergewaltigen uns fast selber und es ist eigentlich auch nicht witzig, sondern es ist furchtbar, was Stress mit unserem Körper macht und wir tun uns das selber an. Und dieses Element von Freiheit nach innen, das kann mir keiner nehmen. Da habe ich das Gefühl, ich bin 100% selbstbestimmt, weil ich kann bei mir anfangen. Ist zwar sau unangenehm, weil sich selber anfangen ist immer unangenehm, weil man will ja lieber den anderen die Schuld geben, den Umständen die Schuld geben und doch ich nicht. Aber nimm Schuld einfach mal weg. Stell dir vor, niemand könnte schuld sein, du auch nicht. Hey, dann können wir alle anfangen, uns erstens mal zu entspannen, zu gucken, okay, wenn niemand schuld ist, wenn ich nicht schuld bin, na gut, dann gucke ich doch mal, wo die Freiheit in mir drin zu finden ist. So, und jetzt jemand, der äußerlich sehr unfrei ist, hat immerhin noch die Möglichkeit, die Freiheit im Inneren zu finden. Wow, und das ist, egal wo auf dieser Welt, etwas, was wir von Karma lernen können, dass dieses kreierende Energie, diese innere Freiheit, das fängt so tief in uns drinnen an, dass wir vollkommen unabhängig von äußeren Umständen sind, außer es wird natürlich super schwer, wenn wir unter Schmerzen leiden oder unser Geist nicht klar ist. Klar. Ja, also ein paar Gegebenheiten müssen dafür natürlich da sein. Aber ich finde das so schön. Also Karma ist so ein wundervoller Hinweis auf Selbstbestimmung und auch Freiheit, aber eben nicht als du musst hier und du musst da oder wer hat Schuld oder sonst irgendetwas, sondern nein, modern interpretiert, nicht in Dualitäten, sondern in Offenheit und Annahme und was ist der liebevolle Weg? Was ist die liebevolle Interpretation von Karma? Die Freiheit und die Selbstbestimmung für dich. Ja. Das finde ich sau schön. Und dann irgendwie auch wieder sinnvoll, an diesen Themen zu arbeiten und dadurch innerlich frei zu werden. Haben die Yogis gesagt, also es ist eine krass alte Tradition, die so vielen Menschen so viel Gutes bringt. Irgendwas muss dran sein. Und ich habe da noch ein Thema, das ich gerne mit dir teilen würde, über das ich immer wieder nachdenke und möchte einmal ganz kurz anmerken, dass diese Interpretation, das sind natürlich meine Interpretation. Also die Informationen sind auf jeden Fall richtig, aber ja, meine Interpretation von Karma, meine moderne Interpretation nicht allgemeingültig und auch nicht für jeden, der das vielleicht gar nicht so fühlt. Und angenommen, es gibt Karma, angenommen, es gibt mehrere Leben. Und wir haben gar nicht nur dieses eine Leben, um perfekt zu sein. Wir haben gar nicht nur dieses eine Leben, um alles aufzulösen. Wo wollen wir eigentlich die ganze Zeit hin in unserem Leben? Ich frage mich das manchmal. Gerade in der persönlichen Weiterentwicklung rennt man den Themen, die man auflösen kann, hinterher, um endlich wo genau anzukommen? Ich habe mich am Wochenende mit meinem Papa unterhalten, der ist 71 und er hat viele Dinge in seinem Leben erreicht. Viele Themen aufgelöst, viel Freiheit gelebt und auch richtig viel nicht. Und das ist die eine Seite, also die älteren Leute, die quasi sagen, okay, ich habe halt bestimmte Dinge in meinem Leben nicht auflösen können, haben dadurch Chancen im Leben verpasst. Ist es jetzt gut oder schlecht? Oder ist das vielleicht einfach das Leben? Weil warum wollten wir dann am Ende des Lebens am Ende sein, anstatt einfach das Leben gelebt zu haben und uns dafür zu danken und anzuerkennen? Und das andere ist, dass es ja quasi immer mehr Bewusstsein dafür gibt, wie Traumata entsteht oder wie so Prägung entsteht und damit auch immer mehr Bewusstsein dafür, was man alles falsch machen kann mit Kindern. Und ich habe selber keine Kinder, ich beobachte das nur um mich herum und diese Angst, die entsteht, etwas falsch zu machen beim eigenen Kind, das Kind zu traumatisieren, es zu prägen auf eine Weise, die ihm später Leid kreiert. Und es tut mir leid, aber ich glaube, zu 100% wirst du dein Kind traumatisieren und dem Kind weitergeben, was in dir ist. Und du kannst so sehr versuchen, die perfekte Mama, der perfekte Papa zu sein. Und wenn du dabei perfekt bist, dann wird dein Kind vielleicht perfektionistisch. Und dann hast du diese eine Sache übersehen und dann, oh Gott, alles ist schlimm. Oder auch nicht, weil Karma würde auch da sagen, vielleicht hat dieses Kind eine Lernaufgabe bekommen und braucht das Trauma, braucht die Prägung, braucht das Umfeld, braucht die Erfahrung, die genau du zu geben hast, um etwas selbst auflösen zu können. Vielleicht haben wir uns gar nicht nur als einzelne Menschen angemeldet, bestimmte Traumata aufzulösen. Vielleicht haben wir uns als Generationen angemeldet, um diese Welt in eine höhere Schwingung zu bringen. Es könnte sein. Also ist es vielleicht gar nicht deine Aufgabe, dein Kind nicht zu traumatisieren, sondern deine Aufgabe, so viel aufzulösen, im Sinne von Karma aufzuarbeiten, im Sinne von das, was dich limitiert und unfrei macht in deinem Inneren, das, was dich leiden lässt, aufzulösen in Selbstliebe, in Freude, in Annahme des Lebens und in Leben des Lebens, so dass dein Kind vielleicht ein bisschen weniger davon bekommt. Und dann darf dein Kind seinen Teil dazu beitragen und durch diese Erfahrung wachsen. Und dann wird dein Kind vielleicht wieder ein Kind bekommen. Und vielleicht ist das die Seele von deiner Oma. Und das Kind wird vielleicht wieder ein Kind bekommen. Ja, und es muss nicht immer nur die Kinder von den Kindern sein, sondern es können auch Kinder von anderen Leuten sein, die sehr nah waren und im gleichen Land, in der gleichen Energie schwingen. Ja, das bedeutet nicht, dass wir alle Kinder kriegen müssen. Das meine ich damit nicht. Aber zusammen in der Generation lösen wir Themen auf und die nächste Generation wird es weiter tun. Was, wenn wir alle diese Seelen sind? Und was, wenn das ein Gemeinschaftsprojekt ist? Was, wenn es auch hier nicht darum geht, um Schuld und um richtig und um falsch, sondern um gemeinsam und um mehr Liebe, um okay, ich gehe durch meine Angst, ich schaue bei mir hin, um mehr von dieser Selbstliebe, mehr von dieser Freiheit zu kreieren. Weil wir zusammen daran arbeiten, dieses Karma, wenn wir es so nennen wollen, aufzulösen. Und dieses Gespräch mit meinem Papa ist so zustande gekommen, dass er in meiner Yogastunde war. Ich mache seit 10 Jahren Yoga, es war seine erste. Und es war ein unfassbar bewegender Moment. Und danach hatte zu mir gesagt, Sophia, es war so schön, dich dort zu sehen, weil ich wusste nicht, wie du das machst, ich wusste nicht, wie das ist und ich habe dich gesehen und ich habe in dir mich gesehen, ich habe diesen Teil gesehen, den ich so gerne ausleben wollte und ich habe es in diesem Leben nicht geschafft und jetzt lebt es einfach durch dich weiter. Wie wunderschön ist das denn vielleicht? Und mein Papa, als ich gesagt habe, ich werde Yoga-Lehrerin, hat gesagt, oh Gott, also er hat mich immer unterstützt. Aber das Yoga, das kam, das hat reingekrätscht. Ich wollte was ganz anderes sein. Erstmal Anwältin, super. Dann zumindest eine erfolgreiche Psychologin und dann, oh Gott, Yoga. Und dann auch so eine Hippie-Heilerin wie die Mama. Das kam einfach und war dann genau dieser Aspekt, den er nicht, er war nicht frei genug zu sagen, ich mache das jetzt. Er hat sich das so gewünscht, aber er hat in mir den Samen gesät und ich kann das jetzt, ich bin frei und ich bin vielleicht noch nicht frei genug, um bestimmte Dinge umzusetzen in diesem Leben und vielleicht Kinder oder Leute, die ich durch mein Yoga begleite, vielleicht werden die es umsetzen. Und so bewegen wir uns gemeinsam Schritt für Schritt zu mehr Einssein, zu mehr Verbundenheit, zu mehr Erleuchtung. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob wir richtig sind, ob wir falsch sind und wie fleißig wir mit dem Finger auf andere zeigen können, was so viel in der Welt passiert, sondern wie wir den Finger einfach in die Hosentasche stecken, einen tiefen Atemzug nehmen und uns überlegen, meine nächste Handlung, in was für eine Energie soll die schwingen? Leichter? Oder nochmal eine Runde? Ein bisschen leid. Ja. Immer wieder eine gute Frage. Gut. Das war's von mir, meine Gedanken zu Karma, meine moderne Interpretation für Karma. Also, wenn du diese Podcast-Folge jetzt gleich aufgehört hast und rausgehst, dann überleg doch mal. Was möchtest du kreieren? Du bist ein karmisch gesehen unendliches Wesen. Und hast die Wahl. Mal ist es leichter. Mal verdammt herausfordernd, aber zum Glück bietet uns diese moderne Welt sehr, sehr, sehr viele Methoden, auch über das Yoga hinaus, wie Coaching, Psychologie, Heilmethoden in einer Hülle und Fülle mit diesen richtig verdammt schweren Sachen umzugehen. Auf ein bisschen mehr Liebe, Selbstliebe, Einfachheit, Freude und Leben mit seinen Höhen und Tiefen und leichter werden mit dem Leben. Danke, dass du mir bei diesem Deep, Deep Dive in die Yoga-Welt, in die Philosophien, ach, mein absolutes Lieblingsthema, zugehört hast. Übrigens, falls du in München wohnst und Lust auf ein Day-Retreat mit mir hast, ich gebe am 21. Dezember im Kaling Cake Studio ein Day-Retreat, das, ja, sehr viel darum gehen wird, das alte Jahr loszulassen, das neue Jahr einzuladen. Wir werden ein paar Coaching-Fragen machen, wir werden körperlich arbeiten, wir werden in die Karten gucken für dich und lauter wunderschöne mystische Dinge gemeinsam tun. Du findest das auf unserer Webseite Kale and Cake. Und ansonsten freue ich mich sehr, dich an irgendeinem Ort wieder zu treffen oder zu hören, sei es hier im Podcast, in unserem Online-Studio, vielleicht sogar bei einer Yoga-Ausbildung oder irgendwo anders in diesem wundervollen Leben. Danke fürs Zuhören und mach's gut.